Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, da sind zwei Menschen, die sich lieben. Und bald merken sie, dass ihre Liebe durch die Verhältnisse, in denen sie leben, gefährdet ist. Deshalb beschließen sie, so wird uns wörtlich berichtet, aus der Zeit in die Einsamkeit zu gehen, weit fort vom Uhrenschlagen und von den Geräuschen der Stadt. Und dort erbauten sie sich in einem Garten ein Haus, und das Haus hatte zwei Tore, eines an seiner rechten, eines an seiner linken Seite. Und das rechte Tor war das Tor des Mannes, und alles Seine sollte durch dasselbe ins Haus einziehen. Das linke Tor war aber das Tor des Weibes, und was ihres Sinnes war, sollte durch seinen Bogen eintreten. So geschah es. Wer zuerst erwachte am Morgen, stieg hinab und tat sein Tor auf, und da kam dann bis spät in die Nacht gar manches hinein, wenn auch das Haus nicht am Rande des Weges lag. Zu denen, die zu empfangen verstehen, kommt die Landschaft ins Haus und das Licht und ein Wind mit einem Duft auf den Schultern und viel anderes mehr. Es ist ein Wunschtraum, den dieses Märchen von Rainer Maria Rilke dazu Gehör bringt. Ein Lebenshaus im Garten des Paradieses, außerhalb von Zeit und Welt, ohne tickende Wecker, ohne den Lärm der Stadt. Ein Sein, das sich aus dem Gegebenen speist, Menschen, die lieben können, weil sie zu empfangen verstehen. Doch das Märchen verschweigt nicht, dass dem Glück des Traums keine Dauer beschieden ist. Es weiß von einem Erwachen zu berichten, das mit panischem Schrecken verbunden ist und die Betroffenen keinen Schlaf mehr finden lässt. Das linke Tor war etwas häufiger geöffnet, so wird weiter erzählt, aber durch das rechte traten buntere Gäste ein. Vor diesem wartete eines Morgens der Tod. Der Mann schlug seine Tür eilends zu, als er ihn bemerkte, und hielt sie den ganzen Tag fest verschlossen. Nach einiger Zeit tauchte der Tod auch vor dem linken Eingang auf. Zitternd warf das Weib das Tor zu und schob den breiten Riegel vor. Sie sprachen nicht miteinander über dieses Ereignis, aber sie öffneten seltener die beiden Tore und suchten mit dem auszukommen, was im Hause war. Da lebten sie nun, freilich ärmer als vorher. Ihre Vorräte wurden knapp und es stellten sich Sorgen ein. Sie begannen beide schlecht zu schlafen und in einer solchen wachen, langen Nacht vernahmen sie plötzlich zugleich ein seltsames, schlurfendes und pochendes Geräusch. Es war hinter der Wand des Hauses, gleich weit entfernt von den beiden Toren, und klang, als ob jemand begänne, Steine auszubrechen, um ein neues Tor mitten in die Mauer zu bauen. Die beiden Menschen taten in ihrem Schrecken dennoch, als ob sie nichts Besonderes vernähmen. Sie begannen laut zu sprechen, lachten unnatürlich laut, und als sie müde wurden, war das Wühlen in der Wand verstummt. Seither bleiben die beiden Tore ganz verschlossen. Die beiden Menschen leben wie Gefangene, beide sind kränklich geworden und haben seltsame Einbildungen. Das Geräusch wiederholt sich von Zeit zu Zeit, dann lachen sie mit ihren Lippen, während ihre Herzen fast sterben vor Angst. Und sie wissen beide, dass das Graben immer lauter und deutlicher wird und müssen immer lauter sprechen mit ihren matten Stimmen. So zerbricht der Traum des Glücks an der Realität des Lebens und so erscheint das Märchen wie ein Gleichnis, das unseren alltäglichen Umgang mit Sorge und Krankheit, Leiden, Abschied, Verlust und Tod abbildet. Wir sind unfähig, standzuhalten. Wir wollen diese Bedrängnisse nicht wahrhaben. Dies könnte die Botschaft des Gleichnisses sein, mit dem uns unsere Lebenspraxis vor Augen gehalten wird. Oder gibt dieses Märchen, soweit ich es erzählt habe, hintergründig etwas ganz anderes zu verstehen? Deutet es etwa eine Möglichkeit an, dass sich der Wunsch des Traums in den Grenzen unserer Wirklichkeit durchaus zu erfüllen vermag. Wenn wir nur dem Zwang widerstehen könnten, Bedrängnisse, Leiden, Tod aus unserem Leben auszuklammern. In unserem heutigen Predigttext geht es genau um dieses Problem. Wie gehe ich eigentlich damit um, was mich mit meinem Leben, in meinem Leben bedrängt? Wie passen Leid und Krankheit und Tod zusammen mit meinem Christsein, mit der Glaubensgerechtigkeit, mit dem Frieden mit Gott? Paulus schreibt an die Römer im 5. Kapitel: Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen und rühmen uns der Hoffnung auf die zukünftige Herrlichkeit, die Gott geben wird. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Geduld aber Bewährung. Bewährung aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Gerecht durch Glauben, Frieden mit Gott, Zugang mit, durch Gnade, Rühmen der Hoffnung, die zukünftige Herrlichkeit, liebe Gemeinde, schon mit diesen beiden ersten Versen mutet Paulus den Christen in Rom ja einiges zu und damit vielleicht auch uns heute Morgen. Nimmt er seinen Mund mit all diesen Schlagwörtern, theologischen Schlagwörtern nicht ein bisschen zu voll? Gerecht durch Glauben, das sollen wir sein. Frieden mit Gott, darin sollen wir leben. Zugang zur Gnade, den sollen wir haben. Rühmen der Hoffnung, das sollen wir tun. Zukünftige Herrlichkeit, auf die sollen wir uns freuen. Ja, mir scheint es tatsächlich so. Paulus nimmt den Mund ein wenig voll. Jedenfalls dann, wenn wir seine Sätze nicht von vornherein nach anderen Maßstäben beurteilen als unsere eigenen Sätze. Wenn wir nicht von vornherein sagen, na ja, das steht eben in der Bibel, das sagt die Kirche, und damit insgeheim deutlich machen, dass das, was in der Bibel steht, nicht so wahnsinnig viel mit unserem Leben zu tun hat. Ich jedenfalls würde gerade in einer Predigt nicht so vollmundig von Gerechtigkeit und Glaube, von Friede und Gnade, von Hoffnung und Herrlichkeit in einem jedenfalls zu reden wagen. Und so möchte man vielleicht auch dem Paulus auf die freche Art der Berliner mal zurufen, ihn quasi aus der Höhe seine Gedanken wieder auf den Teppich der Realitäten zurückführen, indem man sagt, na Herr Apostel, hätten Sie es nicht auch eine Nummer kleiner? Wo bleibt denn bei aller Glaubensgerechtigkeit die Ungerechtigkeit, der wir doch täglich ins Auge blicken? In unserer Gegend, in der Schule vielleicht oder am Arbeitsplatz oder zum Beispiel im Augenblick in Sachen Flüchtlingspolitik in Europa? Wo bleibt bei allem Gottesfrieden denn der Friede in der Welt, zum Beispiel in Syrien, in Afghanistan, im Sudan, aber auch der Friede in unserer Stadt, manchmal sogar der Friede in unseren eigenen Familien? Wo bleibt beim christlichen Zugang zur Gnade die Gnadenlosigkeit unserer Leistungsgesellschaft, die dem Schwachen, dem Behinderten, für die wir heute sammeln wollen, wenig Chancen gibt? Wo bleibt beim Rühmen der Hoffnung die Hoffnungslosigkeit der Krankheit, der Einsamkeit, des Todes? Wo bleibt bei aller zukünftigen Herrlichkeit die Gegenwart, die doch oft gar nicht so wahnsinnig herrlich aussieht? Ich stelle mir den Apostel vor, wie er da an seinem Briefe sitzt und die ersten Verse noch einmal durchliest. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen und rühmen uns der Hoffnung auf die zukünftige Herrlichkeit, die Gott geben wird. Und dann hält der Apostel, so stelle ich es mir vor, mal inne und denkt, na, so kann ich das eigentlich nicht allein stehen lassen. Die Christen in Rom, die halten mich ja für einen Spinner, der die Realität völlig aus den Augen verloren hat. Sie erleben doch selbst, dass der Alltag anders aussieht, dass da etwas ist, was uns bedrängt. Und so versucht dann Paulus zusammenzudenken, zusammenzufügen, das Christsein und den bedrückenden Alltag, den Menschen täglich erleben müssen. Die großen Versicherungen von Glaubensgerechtigkeit, Frieden mit Gott, Zugang zur Gnade, die wir im Glauben an Jesus Christus haben, und die Härte der Wirklichkeit, der wir ausgesetzt sind. Wie begegnet ein Christ dem bedrückenden Alltag, den Sorgen und Kümmernissen, Krankheiten, dem Leid, dem Abschied und vor allem, wie begegnen wir Christen eigentlich dem Tod? Paulus stellt sich diese Frage, indem er dann im Folgenden Stationen eines Weges beschreibt. Ein Weg, der von der bedrängenden Angst in Krankheit, Leid und Tod zur Hoffnung führt. Die beiden Stationen dieses Weges von der Bedrängnis zur Hoffnung sind Geduld und Bewährung. Wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt, Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Das hört sich bei Paulus nun relativ einfach an. Da ergibt sich das eine quasi wie so eine logische Kette, wie in so einer logischen Kette aus dem anderen. Bedrängnis ergibt Geduld, Geduld Bewährung, Bewährung Hoffnung. Wie aber kann dieser Weg von der Bedrängnis zur Hoffnung mein eigener Weg werden? Der Weg, auf dem ich selber vorankommen kann. Denn so leicht ist das nicht, wie Paulus das uns weismachen will. Geduld und Bewährung, das bedeutet doch, sich Bedrängnis durch Leid und Tod zu stellen. Also nicht wegschauen, nicht weglaufen, nicht beschwichtigen, nicht verharmlosen, sondern geduldig aushalten, dableiben, dranbleiben, durchhalten. Dieser Weg droht im Gestrüpp meines Lebens oft verloren zu gehen. Und wie in dem Märchen die beiden alten Leute, versuche auch ich, alles das aus meinem Leben herauszuhalten, was mich bedrängt. Am besten weghören, vergessen, stehen bleiben, sich einschließen, manchmal ins Private einschließen, vor dem Elend der ganzen Welt. Und wenn schließlich all das an die Tür meines Herzens klopft, vor allem natürlich der Tod. Und doch ist da so etwas wie Sehnsucht nach diesem Weg, den Paulus beschreibt. Eine Stimme, die sich in mir meldet, nur leise bei allem Wegschieben und Verdrängen. Und ich merke plötzlich, ich bin auf diesem Weg doch nicht alleine unterwegs. Es gibt viele, viele Christen, denen geht es ganz ähnlich. Die haben ähnliche Fragen, ähnliche Sorgen, ähnliche Probleme und kämpfen auch damit. Und vor allem, es ist uns jemand vorausgegangen auf diesem Weg und an seine Spuren kann ich mich halten. In der Passionszeit geht es ja genau darum, dass wir uns an seine Spuren halten und heften. Und ich finde es gut, dass unser christlicher Glaube das Beschwerliche, das Bedrängende, das Leiden und den Tod nicht wegschiebt, nicht übergeht. Nein, gerade in den schweren Situationen unseres Lebens und schließlich im Sterben bewährt sich unser Glaube. Darum 7 Wochen Passionszeit. Darum der leidende Gekreuzigte, der unübersehbar in der Mitte unserer Kirche hängt. Jesus Christus ist uns vorausgegangen, auch dahin, wo ich kaum hinzublicken wage, in den Tod. Und 3 Tage später, an jenem Morgen, ist alles anders geworden. Seit jenem Morgen nämlich haben Christen Hoffnung. Hoffnung, die nicht zu Schanden werden lässt, wie Paulus es sagt, die also Bedrängnis, Krankheit, Leid, Elend, Tod nicht draußen vorlässt, nicht ausklammernd, sondern aushält. Hoffnung, die darauf setzt, dass er, der Gestorbene und Auferstandene, dort im sagenhaften Drüben mit offenen Armen auf mich wartet. Wie wäre es, wenn sich für uns als Christen Rilkes Märchen vom Tod auf folgende Weise umschreiben ließe? Das Weib hatte den Tod nie gesehen. Arglos ließ sie ihn eintreten. Der Tod aber sagte etwas hastig und wie einer, der kein gutes Gewissen hat, gib das deinem Mann. Und er fügte, als das Weib ihn fragend anblickte, eilig hinzu, es ist Samen, sehr guter Samen. Dann entfernte er sich, ohne zurückzusehen. Das Weib öffnete das Säckchen, welches er ihr in die Hand gelegt hatte. Es fand sich wirklich eine Art Samen darin, harte, hässliche Körner. Da dachte das Weib, der Same ist etwas Unfertiges, Zukünftiges. Ich will diese unschönen Körner nicht meinem Manne geben. Sie sehen gar nicht aus wie ein Geschenk. Ich will sie lieber in das Beet unseres Gartens drücken und warten, was sich aus ihnen erhebt. Also tat das Weib auch. Dann lebten sie dasselbe Leben weiter. Der Mann, der immer daran denken musste, wie der Tod vor seinem Tor gestanden hatte, war anfangs noch etwas ängstlich. Aber da das Weib so gastlich und sorglos war wie immer, tat auch er bald wieder die breiten Flügel seines Tores auf, sodass viel Leben und Licht in das Haus hineinkam. Im nächsten Frühjahr stand mitten im Beete zwischen den schlanken Feuerlilien ein kleiner Strauch. Er hatte schmale, schwärzliche Blätter, etwas spitz, ähnlich denen des Lorbeers, und es lag ein sonderbarer Glanz auf ihrer Dunkelheit. Als das nächste Frühjahr kam, da beschäftigten sie sich, wie mit den anderen Gewächsen, auch mit dem Strauch, und sie wurden traurig, als er, umringt von lauter steigenden Blüten, unverändert und stumm wie im ersten Jahr, gegen alle Sonne taub, sich erhob. Damals beschlossen sie, ohne es einander zu verraten, gerade diesem im dritten Frühjahr ihre ganze Kraft zu widmen. Und als dieses Frühjahr erschien, erfüllten sie leise, Hand in Hand, was sich jeder versprochen hatte. Der Garten umher verwilderte, die Feuerlilien schienen blasser als sonst zu sein, aber einmal, als sie nach einer schweren bedeckten Nacht in den Morgengarten, den stillen, schimmernden traten, da wussten sie, aus den schwarzen, scharfen Blättern des fremden Strauches war unversehrt eine blasse, blaue Blüte gestiegen, welcher die Knospenschalen schon an allen Seiten eng wurden. Und sie standen davor, vereint und schweigend, und jetzt wussten sie erst recht nichts zu sagen, denn sie dachten, nun blüht uns der Tod, und neigten sich zugleich, um den Duft der jungen Blüte zu kosten. Seit diesem Morgen aber ist alles anders geworden in der Welt. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alles, was wir denken können, bewahre euch in eurem Fühlen, Denken und Handeln in Jesus Christus, unseren Herrn und Bruder. Amen. Gottes Wort, es wurde Licht. Wir singen dies folgende Lied als Glaubensbekenntnis und erheben uns dazu.